Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Einige Bundesländer freuen sich noch auf die Schulferien. Einige stecken mittendrin und einigen, zum Beispiel hier in Berlin, bei denen rückt das Ferienende doch schon langsam heran. Ich habe neulich auch eine Mutter beobachtet, die mit ihrem kleinen Sohn eine Schultüte gekauft hat. Und das ist ja immer so ein ganz besonderes Erlebnis. Das mag jetzt meine Einbildung gewesen sein, aber ich fand, die sahen irgendwie nicht so stolz, nicht so fröhlich aus, wie das in anderen Jahren irgendwie zu beobachten war. Aber wie gesagt, vielleicht war das auch Einbildung. Wie sollen sie sich aber auch freuen, habe ich so gedacht. Viele blicken ja doch sehr skeptisch auf Schulbeginn. In Zeiten von Corona und Schulbeginn, jetzt meine ich gar nicht nur die Kleinsten, sondern überhaupt, wie die Schule wieder beginnt, wie die Schule wieder geöffnet wird nach den Ferien. Das ist unser Thema in diesen nächsten 2 Stunden. Eltern, Kinder und die Schulen haben harte Monate hinter sich. Die Schulen waren geschlossen. Die Eltern, die Kinder, die Lehrenden übten sich in Homeschooling mit mehr oder weniger Erfolg und Folgen. Erzählen Sie uns davon unter der 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer oder Sie schreiben uns eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und lassen Sie uns natürlich auch über das sprechen, was vor uns liegt und vor den Schulen liegt und warum Sie sich vielleicht aber auch darauf freuen, auf die Schulwiedereröffnung. Während Sie anrufen, stelle ich Ihnen meine Gäste vor. Zugeschaltet ist Ingeborg Krägelow-Mann. Sie ist Professorin für Kinderheilkunde und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Schönen guten Tag nach Tübingen.
Guten Morgen, Frau Heise.
Guten Morgen. Und zu mir gekommen ins Studio ist Ralf Treptow. Er ist Leiter des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Berlin und er ist Vorsitzender des Verbandes der Oberstudiendirektoren von Berlin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Heise.
Freue mich, dass Sie ins Studio gekommen sind. Konnten Sie eigentlich die Ferien genießen, Herr Treptow? Ich meine, Sie haben noch 2 Wochen, aber...
Naja, wir haben noch 1 Woche als Schulleiter und dann geht es wieder los. Und in der nächsten Woche habe ich auch schon mehrere Termine. Aber natürlich genießt man die Ferien, vor allen Dingen nach den anstrengenden Wochen und Monaten, die wir vor allen Dingen seit dem 13. März hatten.
Ja, mit was für einem Gefühl sind Sie in die Ferien gegangen? Was lag da hinter Ihnen? Mit welchem Gefühl haben Sie die Schülerinnen, Schüler und den Lehrkörper verlassen?
Naja, also mein Gefühl war vor allem Vorfreude auf das nächste Schuljahr, weil das alte Schuljahr ist ja nun unter ganz besonderen Umständen zu Ende gegangen. Und da die Aussicht bestand, wir beginnen erstmal sozusagen im Normalbetrieb, in einem weitestgehenden Normalbetrieb, war natürlich die Hoffnung, und das ist sie auch heute noch, dass wir genau in diesem Normalbetrieb starten können. Denn Schule hat natürlich nur den Sinn, wenn die Kinder da sind und wenn wir sozusagen den sozialen Ort Schule auch leben können. Und das war ja seit Mitte März nur sehr eingeschränkt möglich. Natürlich aber auch mit gemischten Gefühlen, denn das Erste, was ich hoffe, ist, dass alle Kinder und alle Familien gesund aus dem Urlaub zurückkommen, dass wir möglichst keine Infektionen in den Familien haben und dass auch alle Lehrenden gesund zurückkommen. Und das ist so ein bisschen ein sehr ambivalentes Gefühl in diesem Sommer.
Ja, wie Sie sich vorbereitet haben, das will ich auch gleich noch von Ihnen wissen. Jetzt erstmal, Frau Krägelow-Mann, was hat diese Schließung, was hat Homeschooling mit den Schülerinnen und Schülern gemacht? Was haben Sie da beobachtet?
Ich habe das natürlich indirekt beobachtet. Als Kinderärztin bin ich sozusagen ja nicht direkt beteiligt. Aber was man hört, ist, dass es sehr unterschiedlich aufgenommen worden ist. Die älteren Schüler haben zum Teil abhängig sicher auch von dem Angebot, das sie in der Schule erhalten haben, das durchaus auch als Chance erlebt, dass sie mehr eigene Gestaltung in ihre Programme geben konnten, dass sie selber sozusagen mitbestimmen konnten, wie ihr Lernprogramm abläuft. Schüler, die mehr Unterstützung brauchen, haben eher darunter gelitten, dass sie sozusagen einen indirekten Kontakt nur zu den Lehrern hatten. Und das größte Problem ist wirklich für die Kleinen, die zu Hause bleiben mussten und keine Kontakte zu ihren Altersgleichen hatten, was natürlich die Älteren auch beeinträchtigt, die aber doch dann über Skype und über Telefon sich mit ihren Altersgleichen leichter austauschen können.
Ja, aber Sie werden überrascht sein. Ich habe das nämlich bei meinen eigenen Kindern beobachtet, wie Wie, natürlich immer geskypt, immer irgendwie gechattet, aber das hat dann doch tatsächliche Kontakte überhaupt mitnichten ersetzt. Also das ist auch mal wieder deutlich geworden, was das tatsächlich face-to-face irgendwie ausmacht. Genau. Demnächst sind ja jetzt wieder Schulöffnungen, also ganz unabhängig davon oder ganz abhängig davon, in welchem Bundesland man ist. Und zwar regelhaft. Also die Schulen werden geöffnet wie vorher eigentlich. Frau Kregelmann, ist das richtig aus Ihrer Sicht, weil die Schülerinnen und Schüler nicht so infektiös sind oder warum?
Also von Seiten der Medizin gibt es da eine klare Positionierung, die schon in mehreren Stellungnahmen abgelaufen ist und auch jetzt wieder neu unterstrichen wird, dass wir der Meinung sind, dass das Risiko, dass Kinder Infektionen vorantreiben, extrem gering sind. Kinder haben, es ist eine klare Studienlage, dass Kinder die Infektion deutlich seltener bekommen. Je kleiner, desto seltener und deutlich weniger schlimm und entsprechend auch weniger beteiligt sind an der Weitergabe vom Infektionsgeschehen. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig festzuhalten, dass in Gruppen, wo Erwachsene und Kinder zusammen sind, es selten passiert, dass die Kinder die Infektion an die Erwachsenen weitergeben, sondern umgekehrt, dass die Infektion von den Erwachsenen eher auf die Kinder geht. Das heißt, Kinder sind sicher keine, wie man das nennt, neudeutsch, Superspreader. Also die verteilen die Infektion nicht vermehrtem Maß, sondern sind eigentlich eher das Gegenteil.
Das ist ja wahrscheinlich eine ziemlich wichtige Information, auch gerade an Ihren Lehrkörper, Herr Treptow. Wie viel Lehrerinnen, Lehrer um die 60 haben Sie?
Über 100 und mit den Referendaren. Und
über 100 Lehrer erstmal.
Über 100 Lehrerinnen und Lehrer. Mit den Referendaren sind sogar über 110. Dann kommen immer noch Praxissemesterstudenten, gerade im Herbstsemester dazu, auch nochmal über 20. Also da, bei mir an der Schule gibt es dann ungefähr 130 Menschen, die mit Lehre beschäftigt sind.
Sie haben, um nur die Größenordnung zu sagen, ein Gymnasium von ungefähr, ich glaube,
1120 Schülern so ungefähr.
Ja. Ich hatte jetzt nach den über 60-Jährigen gefragt, oder nach den 60-Jährigen, also nach denen, die sich vielleicht als gefährdet einstufen.
Ja,
rechnen Sie mit allen, dass die nach den Ferien kommen?
Ja, ich habe mit allen, die wir als gefährdet, also als mögliche Gefährdete ansehen, als Schulleitung Gespräch geführt vor den Sommerferien und alle haben gesagt, sie wollen kommen, wenn jetzt nicht sozusagen während der Sommerferien irgendwelche Entwicklungen sind. Ich glaube, das haben auch alle Schulleitungen gemacht, weil man natürlich ein bisschen in Sorge ist, man möchte nach dem normalen Beginn im Regelbetrieb starten und dann fehlt auf einmal ein oder zwei Lehrkräfte, dann ist das ja auch ein Problem. Deshalb werden das alle Schulleitungen gemacht haben, vorher mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen. An einigen Schulen werden natürlich Lehrkräfte fehlen. Da wünschte ich mir von allen Kultusministern in Deutschland, also wir reden ja deutschlandweit heute hier und müssen demzufolge auch die Kulturheit der Länder beachten. Ich wünschte mir, dass sozusagen alle Bundesländer und alle Kultusministerien im Prinzip dann, wenn man weiß, dass an konkreten Schulen 4, 5 Personen fehlen, dass man dann sozusagen den Schulen die Möglichkeit gibt, dafür Ersatzeinstellungen vorzunehmen. Das ist eine Investition in die Zukunft. Wir brauchen die Lehrkräfte sowieso. Wir wissen, dass wir ja in den nächsten Jahren in einen erheblichen Lehrkräftemangel gehen und demzufolge wäre es jetzt gut, sozusagen dann auch im Prinzip Ersatzeinstellungen vorzunehmen.
Wie haben Sie sich überhaupt in den Ferien jetzt vorbereitet, also auch Ihr Schulgebäude vorbereitet? Ich meine, da kommen jetzt dann sämtliche, alle Schüler wieder.
Genau, wir haben das seit Mitte März ja geprobt, also seitdem wir wieder praktisch Schulöffnungen hatten, in kleineren Teilen. Das heißt, wir haben die Anzahl der Infektionsspender zum Beispiel in den Schulgebäuden drastisch erhöht. Es gibt jetzt
Desinfektionsspender,
Entschuldigung.
Sie haben
Infektionsspender.
Ich bin noch netter. Im Ferienrhythmus. Ja, genau. Wollen wir hoffen, dass es keine Infektionsspender sind.
Desinfektionsspender. Wir haben jetzt an 40 Stellen solche Desinfektionsspender zu stehen. Wir haben sozusagen alles auf den Toiletten seit Ewigkeiten getan, also Hinweisschilder und so weiter und so weiter. Wir haben für die Stoßlüftung Vorkehrungen getroffen. Wir haben das Schulgebäude weitestgehend so organisiert, dass man in einem im Einwegsystem das Schulgebäude durchwandern kann. Das ist alles geschehen, aber trotzdem ist es natürlich nochmal eine andere Herausforderung. In den Zeiten, in denen wir partielle Schulöffnungen vor den Sommerferien hatten, hatten wir zum Teil 500 bis 550 Lernende vor
also
Ort.
Also die Hälfte.
Die Hälfte ungefähr. Jetzt, wenn wir wieder praktisch mit voller Besetzung starten, das wird nicht in vollem Umfang so gehen, wie man es mit 200 machen kann. Also das ist auch illusorisch, und zumal wir natürlich auch beobachtet haben, dass die Kinder auch Nähe suchen, und trotzdem wir immer darauf hingewiesen haben, möglichst den Abstand einhalten und so weiter, das wird nicht zu vermeiden sein. Das sind eben Kinder und das sind Jugendliche, und darauf müssen wir uns vorbereiten, und deshalb ist die Aussage, die ich eben gerade aus Tübingen gehört habe, natürlich für mich sehr erfreulich. Das wird viele beruhigen, und das wird auch dazu beitragen, die Lage zu deeskalieren.
Schulbeginn, also Schulöffnungen in Zeiten von Corona. Rufen Sie an unter der 0800 2254 2254. Und das hat getan hier im Studio, wenn ich jetzt mit der Maus auch noch auf den richtigen Knopf komme, dann kann ich Jutta Becker begrüßen. Das klappt
ja,
jetzt.
Schönen guten Tag,
Frau Becker.
Ja, ich wollte einmal zum Thema Freude und Schule was sagen. Also ich bin selber staatlich anerkannte Sprachtherapeutin, das ist hinlänglich unter Logopädie bekannt. Und ja, ich freue mich, dass jetzt endlich die Kinder die Inklusion und auch sonst Förderbedarfe haben, erhöhte, wieder in die Schule dürfen. Ja, und ich muss auch ein bisschen Kritik üben. Dafür ist die Runde ja wahrscheinlich auch da. Nein.
Wir sind für alles offen.
Was mir gefehlt hat, ist wirklich in der wirklich schweren Zeit, dass die Förderung ja nicht so stattfinden konnten.
Also Sie haben das Gefühl oder Sie haben beobachtet, dass
Schüler... Ich arbeite sehr viel mit den Kindern. Ich selber konnte in die Einrichtung ja gar nicht kommen, als Therapeutin zum Beispiel.
Also das heißt, Förderung ist
komplett flach gefallen. Therapie, das heißt Logopädie, ja, ich denke, aus meiner Sicht, was ich erfahren habe, ja. Also nicht nur in der Schule, aber auch im Kindergarten. Und ich finde das sehr bedenklich. Und vielleicht gibt es da ja auch eine Lösung, dass die Kinder jetzt nochmal erhöhten Förderbedarf überhaupt bekommen, als sie sonst bekommen hätten. Das wäre so mein Vorschlag. Es gibt so behördliche Vorschriften, ne? Dass man da vielleicht nochmal, ich sage immer gern, ein Brikett drauflegt, damit auch alle einigermaßen gleiche Chance haben.
Frau Kriegelmann, das ist sicherlich nicht Ihr Spezialgebiet, aber dem würden Sie zustimmen oder wie wäre Ihr Gedanke dazu?
Ja, das ist sicher extrem wichtig. Und ich habe dazu, vielleicht ist nicht zum speziellen Förderbedarf in dem Sinn, dass es Kinder mit Entwicklungsstörungen sind, aber in dem Sinn, dass Kinder, die benachteiligt sind, weil ihr häusliches Umfeld da nicht unbedingt sehr fördernd, unterstützend ist, dass es da durchaus ganz interessante Programme gibt. Das erzähle ich jetzt nur als Anekdote. Ich habe das übers Radio, Radio ist eine wichtige Informationsquelle,
das stimmt.
Mitgekriegt vom SWR, dass in Baden-Württemberg ein Aufruf war an Studenten der Pädagogik, also die Lehrer werden wollen, und an Lehrer, die schon im Ruhestand sind, ob sie nicht am Ende der Ferien bereit wären, in den letzten zwei Wochen Unterstützung für Schüler, die Aufholbedarf haben, zu geben. Und es war von beider Richtung, nämlich Schüler, die sich da vermelden, als insbesondere auch von den von Personen, die sich da bereit erklären, Studenten und pensionierte Lehrer, eine überwältigende Anmeldung für dieses Programm, sodass da mehr Anmeldungen waren, als tatsächlich Plätze vorgesehen waren. Und solche Initiativen finde ich wirklich sehr begeisternd.
Ja, finde ich auch begeisternd. Mir geht es aber auch darum, und ich denke auch gerade aus ärztlicher Sicht, die Entwicklungsschritte, es ist toll, wenn sich Leute engagieren und auch fördern. Und hier gibt es ja auch nochmal drüber raus, also Therapie ist ja doch nochmal sehr speziell. Das heißt, die Entwicklung der Kinder ist eingeschränkt. Ihre Fähigkeiten werden einfach gar nicht genutzt. Und ich glaube, das weiß jeder in der Runde, was das für einen Menschen und für ein Leben bedeutet. Nicht? Abgesehen vom Wirtschaftlichen, also, das ist jetzt gar nicht meine Frage.
Herr Treptow, also haben Sie erst...
Wenn ich da vielleicht noch dazu fügen darf, natürlich haben Sie sehr recht, wenn es um Kinder geht, die Entwicklungs... Verzögerungen haben. Ja. Und die brauchen spezifische Unterstützung. Und es ist extrem wichtig, die möglichst schnell wieder zu implementieren, dass man da nicht aus lauter Angst vor Kontakt, und das sind ja sehr umschriebene Kontakte, das sind ja meistens Zweiersituationen oder kleine Gruppen, die man gut steuern kann. Und sowas ist jetzt gut wieder möglich und muss wieder möglich sein.
Frau Becker, ich würde Ihre Frage gerne gerade weitergeben an einen Schulleiter, der ja hier bei uns in der Runde sitzt.
Frau Becker, Sie haben natürlich völlig recht. Jede Betreuung lebt davon, dass es möglichst face-to-face entsprechend vonstatten geht. Und das, was Sie als Logopädin machen, machen ja nicht nur die Logopäden, sondern auch die Schulsozialarbeiter und so weiter. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass es dazu wieder zum persönlichen Kontakt kommt und das nicht darauf beschränkt ist, dass man miteinander telefoniert oder miteinander skypt oder miteinander in einer Zoom-Konferenz ist, sondern dass man miteinander sprechen kann. Wir wissen ja, wie viel Interaktion auch von nonverbal lebt und wie stark man entsprechend erfassen kann, wie es einem Kind geht, wenn man dem Kind gegenüber sitzt. Und deshalb ist das ganz, ganz wichtig, dass wir zu diesen Situationen wieder zurückkehren. Und ich danke da auch Ihnen und allen, die die Schulen unterstützen in der Bundesrepublik für Ihre Tätigkeit und die Anregung, die Sie da geben, die kann ich völlig nachvollziehen.
Frau Becker, danke schön für Ihren Anruf hier in unserer Sendung. Wir sind im Gespräch über Schulbeginn in Zeiten von Corona. Mancher schaut drauf mit Sorge, mancher mit Vorfreude. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und da lese ich gleich mal die Meldung von Holger Piel vor, der so ein bisschen sich fragt, wie kommen die Schülerinnen und Schüler überhaupt hin zur Schule? Ich frage mich als Pendler, schreibt er, wie nach den Ferien die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen im Bus bei den beengten Verhältnissen eingehalten werden sollen, wenn sich die Kinder im Überschwang der Wiedersehensfreude nicht an die Regeln halten, nämlich Maske tragen, die Sitzreihen von hinten nach vorne besetzen und so weiter, sich nicht umarmen. Wie, fragt er sich, wie will man das organisiert bekommen, dass sich da keine neuen Infektionsherde bilden? Frau Kregel-Lohmann, das ist ein ganz schön schwieriges Thema, oder?
Ja, und ich denke, man muss es portioniert sozusagen beantworten. In einer Situation, wo es geringe Infektionsraten gibt, muss man viel weniger streng sein mit Abstandsregeln bei Kindern, insbesondere bei kleineren Kindern. Das ist einfach illusorisch.
Dass sie die einhalten.
Ja. Und ich habe ja vorher schon unterstrichen, dass alle Evidenz, und man weiß ja jetzt viel mehr über diese ganze, über dieses Virus, über seine Ausbreitung, über seine Infektiosität in den verschiedenen Alters- und Risikogruppen als natürlich am Anfang dieser Pandemie. Und insofern, weil man weiß, dass Kinder, je jünger sie sind, umso weniger krank werden und wahrscheinlich auch umso weniger alles deutet darauf hin, die Infektion weitergeben können, hat man eine ganz andere Ausgangssituation, Regeln festzulegen. Und in einer Situation, wie zum Beispiel aktuell jetzt bei uns in Tübingen oder insgesamt in Baden-Württemberg, wo die Infektionsrate vergleichsweise niedrig ist, kann man da permissiver, also erlaubender umgehen und muss keine strengen Abstandsregeln im Klassenzimmer und auch in den Transportmitteln versuchen umzusetzen.
Wobei wir natürlich immer damit rechnen müssen, dass jetzt die Leute in den Urlaub fahren und wiederkommen und wer weiß, wie auch jetzt gehen die Zahlen ja schon wieder in eine eigentlich nicht so erfreuliche Richtung. Herr Treptow, wie haben Sie denn solche Hygienemaßnahmen jetzt in Ihrer Schule? Also was wird da kommuniziert? Abstand halten?
Ich will mal erstmal auf die Frage nochmal zurückkommen, die Situation in den öffentlichen Verkehrsmitteln und gegebenenfalls auch in den Schulbussen. Man muss ja das ein bisschen unterscheiden zwischen dem ländlichen Gebiet, wo gegebenenfalls auch noch Schulbusse fahren und jetzt hier in Berlin in der Großstadt stellt sich das ganz anders dar, weil die Kinder mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann zur Schule kommen. Bei mir meistens sogar mit dem Fahrrad, aber die kommen mit der S-Bahn, mit der U-Bahn, mit Straßenbahn oder Bus. Und ich wünschte mir, da wir ja im Prinzip in den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt immer noch eine Maskenpflicht haben, zum Glück, wünschte ich mir, dass wir auch von Seiten der Kultusminister die Möglichkeit hätten, dass wir an den Schulen Maskenpflichten durchsetzen können. Das ist aber in den meisten Bundesländern nicht gegeben. Also
Sie hätten gerne Maskenpflicht.
Ich hätte gerne, dass es eine rechtliche Grundlage dafür gibt, dass eine Schule sich dafür entscheiden kann, eine Maskenpflicht auf den Gängen einzuführen. Mhm. Das würde viele, gerade auch ältere Lehrer, die in einer Risikogruppe sind und die sagen, wir kommen zum Unterricht, wir wollen unseren Dienst vor Ort vorsehen. Das würde die beruhigen, wenn sozusagen so etwas vorhanden wäre. Diese Pandemie spielt sich ja nicht nur gesundheitlich ab, sondern sie spielt sich auch in unseren Köpfen ab. Und wir müssen auch auf diese Situation Rücksicht nehmen. Aber wir haben leider Gottes in der Bundesrepublik nach meiner Auffassung kein einziges Kultusministerium hat den Schulen die rechtliche Grundlage gegeben, sozusagen eine Maskenpflicht in der Schule vorzusehen. Und zwar wird immer argumentiert, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel, das muss kein Bürger nutzen, aber die Kinder müssen zur Schule gehen und deshalb kann man dort sozusagen Grundrechte nicht einschränken. Das ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich gestern zum Beispiel auch gesehen habe, dass Rückkehrende an den Flughäfen kontrolliert werden können, aber nicht kontrolliert werden müssen, dann müssen wir uns gelegentlich die Frage stellen, wo beginnt sozusagen die Grenze der persönlichen Freiheit in unserer Gesellschaft, die wir ja unbedingt halten wollen, aber muss es nicht gegeben jedenfalls auch einschränkende Maßnahmen geben. Und wie gesagt, was ich mir für Schule wünschte, wäre eine Rechtsgrundlage, dass ich eine Schule im Prinzip die Maskenpflicht auf den Gängen und so weiter selbst auferlegen kann.
Die 0800 2254 2254. Unter der Nummer können Sie sich beteiligen hier an der Diskussion. Und das tut jetzt Donate Lissner. Frau Lissner, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich möchte mich auf einen Aspekt beschränken, den Sie gerade in Ihrer Diskussion genannt haben. Das ist das geringere Infektionsauslösende Geschehen von Kindern. Erstens betreffen diese Studien ausschließlich kleine Kinder. Und auch bei diesen Studien ist nicht 100% sicher, ob das Design angemessen ist. Also das weiß man gar nicht so genau. Aber auf keinen Fall betreffen diese Schulen ältere Kinder zwischen 12 und 20 Jugendliche. Und deshalb weiß ich nicht, warum der Direktor da jetzt so beruhigt ist. Ich bin Lehrerin an einer großen Gesamtschule. Ich weiß auch, dass gerade Schülerinnen und Schüler mittleren Alters sich gerade nicht an Regeln halten, weil da die Pubertät ist, die also große Schwierigkeiten haben, die Abstandsregeln einzuhalten. Und ich sehe nicht, dass von Schulen und der Wiedereröffnung keine Gefahr für die Infektion ausgehen. Es gibt auch Studien, die es
gegen. Was für eine Konsequenz ziehen Sie für sich selber daraus? Sie sind Lehrerin, haben Sie gerade gesagt?
Ich bin Lehrerin, ich bin auch über 60. Risikogruppen gibt es nicht. Ich gehe natürlich wieder zur Schule. Ich gehe mit sehr, sehr, sehr großen Bedenken zur Schule. Und ich finde es unverantwortlich, dass die Schule ja mit ein paar Desinfektionsspendern wieder aufmacht.
Sind Sie mit Ihrer Schulleitung in Kontakt? Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Bundesland Sie...
Meine Schulleitung hat sich größte Mühe gegeben, die Mails der Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen, die meist am Samstagnacht kamen, bis zum nächsten Montag umzusetzen. Sie hat sich auch bisher größte Mühe gegeben, ihre Lehrkräfte, ihre Lehrerinnen und Lehrer zu schützen. Aber auf welcher Grundlage soll Ihnen das noch gelingen?
Sie sprechen verschiedene Sachen an.
Ja? Ich kenne auch Eltern, die nicht glücklich damit sind, ihre Töchter und Söhne wieder so einfach in die Schule.
Also, Frau Lissner hat große Bedenken. Frau Kregelmann, Sie hatten vorhin Studien erwähnt und auch vor allem kleinere Kinder. Die Frage lag mir auch auf der Zunge, wie sieht es eigentlich mit den Schülern und Schülerinnen von Herrn Treptow aus? Also im Pubertätsalter, ist das da genauso gesichert? Weil das zweifelt Frau Lissner ja jetzt gerade an.
Frau Lissner sagt, dass die Studien hauptsächlich kleine Kinder betreffen, aber im Prinzip sind die Studienergebnisse der allermeisten Studien betreffen ganze Bevölkerungsgruppen vom Kleinkind bis zum hohen Erwachsenenalter. Und da ist durchgehend praktisch zu sehen, dass Kinder, je kleiner sie sind, desto niedriger in ihrer Infektionsrate liegen. Das heißt, die kleinsten Kinder haben die niedrigsten und die Schulkinder und Adoleszenten haben immer noch deutlich niedrigere als die älteren, insbesondere als die sehr alten Teile der Bevölkerung. Also ich verstehe nicht ganz, woher Sie diese Infektion...
Frau Lissner, Sie konnten waren eben nicht zu verstehen. Sagen Sie mal bitte nochmal.
Christian Drosten würde dem widersprechen. Nur als ein Beispiel.
Nee, der würde dem nicht widersprechen. Das sind ja publizierte Studien. Und er hat in seiner Studie, die viel zitiert wird, wo über 5000 Proben von Erkrankten und aus der Umgebung der erkrankten befindlichen Personen untersucht wurden bezüglich ihrer Virusausscheidung oder Viruspräsenz im Rachenraum, hat vergleichsweise wenig Kinder in dem und Jugendliche in dieser Gesamtkohorte gehabt, was schon darauf hinweist, dass die Kinder weniger betroffen sind. Und wenn sie aber krank waren, dann hatten sie auch eine Virusausscheidung, was natürlich logisch ist. Das heißt aber, das lässt keinen Schluss zu, wie die Infektiosität dann aussieht. Wenn jemand Viren im Rachenraum hat beim Abstrich, ist es kein Maß seiner Infektiosität.
Ich glaube nicht, dass wir jetzt so, was den Forschungsstand angeht, uns direkt hier wahrscheinlich auf den allerneuesten und gesicherten Stand, da wird es immer dann Widersprüche geben. Frau Lissner, was ich Sie aber fragen wollte bei diesem schlechten Gefühl, das Sie haben. Herr Treptow sagte eben, Maskenpflicht würde vielleicht auch so ein bisschen, ja, auch einfach helfen. Wie würden Sie das in der Schule sehen?
Ich sehe Maskenpflicht auf jeden Fall als eine Hilfe, aber nicht nur in den Fluren, sondern auch in den Räumen mit begrenztem Raum. Wenn ich 30 Kinder in einem Klassenraum von vielleicht 60 Quadratmetern maximal habe, dann sind Aerosole in der Luft ohne Maskenpflicht und bei schlechter Möglichkeit zu lüften, die alle Anwesenden gefährden werden. Ich weiß, dass das vor allem bei den Fremdsprachen ein großes Problem ist, aber da muss man sich dann fragen, was wäre das kleinste mögliche Risiko mit der größtmöglichen Präsenz in der Schule.
Unsere Hörerin Donate Lissner hier, Lehrerin, die ihre Bedenken äußert. Dankeschön, Frau Lissner, für Ihren Anruf. Um Schule geht es, und zwar Schule in ganz besonderen Zeiten, Schule in Zeiten von Corona. Bei mir ist der Schulleiter des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Berlin, Ralf Treptow, und Ingeborg Kregelow-Mann, Professorin für Kinderheilkunde, ist uns aus Tübingen zugeschaltet. Viele Hörer haben Bedarf, sich auch zu melden. Und ich begrüße jetzt am Telefon Cornelia Strecker. Schönen guten Tag, Frau Strecker.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Vielen Dank für die Sendung.
Ich freue mich, dass Sie also auch gleich Anteil nehmen. In welche Richtung gehen Ihre Gedanken, wenn Sie an Schulöffnung denken?
Ja, ich bin Mutter von zwei Töchtern, eine 11-jährige Gesunde, die in der 5. Klasse ist, und eine 16-jährige, schwerst mehrfach behinderte Tochter. An Frau Kregelow-Mann, wir sind uns schon begegnet. Unsere Tochter hat PCH2A.
Was ist das? Entschuldigung, vielleicht für die anderen Hörer.
Eine schwere Mehrfachbehinderung. Mhm. Und sie ist unsere Tochter ist in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand. Die Lunge ist so schlecht, dass sie fast durchgehend beatmet ist. Und wir haben sie auch schon aus der Schule genommen, bevor die Schulschließungen waren, als hier in Jena immer mehr wurde mit den Fällen. Wir haben es ja dann zum Glück relativ schnell eingedämmt bekommen. Aber als dann die Schulöffnungen wieder da kamen, wussten wir nicht so richtig, wie wir uns entscheiden sollen für unsere gesunde Tochter. Denn sie hätte zu Hause bleiben können oder Einzelunterricht haben können. Aber wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir sie jetzt vielleicht sogar über 2-3 Jahre sozial isolieren, aufgrund unserer großen Tochter, die auch die Krankheit ist auch lebenslimitierend, die auch an anderen Sachen versterben könnte. Und es war eine sehr schwierige Entscheidung zwischen beiden Kindern. Also man konnte sich eigentlich immer nur gegen ein Kind entscheiden.
Was haben Sie denn entschieden dann, gemeinsam wahrscheinlich in der Familie?
Genau, also wir haben uns dafür entschieden, dass unsere gesunde Tochter wieder in die Schule geht. Wir sind auch sehr zufrieden mit dem Hygienekonzept der Schule. Ich bin aber auch Kinderärztin und sehe dadurch ganz viele andere Kinder und Schulen und sehe, dass das alles überhaupt nicht so sicher ist, wenn dann Fälle da sind. Also werden so viele Hygienefehler gemacht, dass wir uns nicht wohlfühlen, unsere große Tochter zu schicken, die allerdings eigentlich die Schule auch braucht, die integrativ in die Schule geht, davon lebt, Kontakte zu haben. Es ist für uns sehr schwierig, was das Kommende ist. Auch klar, wenn die Zahlen gering sind, ist es in Ordnung. Und auch wenn die Studien sagen, es gibt nicht so hohe Zahlen, aber unsere Tochter ist schon 16. Ja. Das heißt, es sind die höheren Klassen. Ja.
Frau Kregelow-Mann, kann man da eigentlich einen Hinweis geben in diesem speziellen Fall?
Ich darf erst ganz herzlich Grüß Gott sagen zu Frau Strickert. Ich kenne Sie natürlich gut aus unserer PCH2-Gruppe. Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage und es ist eine große Frage auch der persönlichen Abwägung und der zwischen dem, was einem sozusagen als lebensqualitative Aspekte wichtig ist und dem, was an Kenntnissen über die Infektiosität da ist. Und die, Frau Stricker hat ja die Antwort schon selber gegeben in Situationen, wo die Infektiosität gering ist, wo die Infektionsrate gering ist in der Umgebung, kann man da ganz anders vorgehen. Und es wird sicher auch wichtig sein, dass die ältere Tochter in einer kleinen Gruppe ist, die homogen bleibt und die zwar Kontakt zulässt in der Gruppe selber, aber die nach Möglichkeit sich nicht sehr komplex austauscht mit anderen Kindern. Das heißt, dass der Gruppenbezug klein bleibt, wenn das möglich wäre.
Sind Sie da in Kontakt mit der Schule? Wahrscheinlich sind Sie in engem Kontakt mit den Schulen der Kinder.
Ja, also unsere große Tochter ist jetzt nicht in die Schule gegangen, trotz der Öffnung. Wir haben Außenunterricht mitgemacht, wo sie in Kleingruppen dabei war. In der Schule selbst war sie noch nicht. Das kann auch sicher nach den Ferien erstmal so weitergehen. In den Räumen wird es nicht möglich sein, bei so vielen wechselnden Lehrern ändert sich das auch ständig und es ist eine Montessori-Schule mit klassenübergreifendem Unterricht, die dann aber auch ständig sich trennen und wieder zusammenkommen und also das wird da wahrscheinlich nicht möglich sein.
Sie sprechen etwas an, was ich gerne an Herrn Treptow weitergeben würde, nämlich die Art, wie Unterricht gemacht wird. Wird das anders sein jetzt während Corona, trotz Regelöffnung, als davor? Also diese Wechsel von Lehrkräften beispielsweise? Oder haben Sie da irgendwie ein neues Konzept entwickelt?
Naja, Frau Strecker hat das schon angesprochen. Das hängt natürlich von der konkreten Schule ab. Es wird ein Unterschied sein, ob eine Schule mit 200 Kindern die Möglichkeiten hat, sozusagen die Dinge noch klarer zu regeln, als eine Schule, die 1100 Kinder hat und in denen letztlich fast schon Raumnot besteht und in denen in den Normalzeiten schon nicht alles so läuft, wie man es eigentlich haben möchte, weil wir ja auch in deutschlandweit erhebliche Raumnot haben.
Wie machen Sie es denn konkret dann?
Also wir werden den Normalbetrieb entsprechend aufnehmen. Wir haben auch solche Fälle, wie die Situation bei Frau Strecker ist in der Familie ist. Also wir haben auch Kinder, wo die Kinder betroffen sind, wo zum Teil die Eltern betroffen sind und wo jede Familie mit uns immer in Kontakt steht, wie wir das regeln wollen. Und sind immer Einzelfallentscheidungen. Da trifft man dann für eine konkrete Gruppe eine andere Entscheidung als die für 25 andere Gruppen getroffen wird. Anders wird das nicht gehen, weil wir letztlich im Prinzip schon der Normalbetrieb sehr eingeschränkt ist.
Was ich gelesen habe, die Schulen sollen öffnen und sollen irgendwie konstante Gruppen bilden. Ja. Also die Klassen sind bis zu einer gewissen Klassenstufe, sind die ja konstant, mehr oder weniger, wobei die Lehrer natürlich wechseln. Genau. Haben Sie da irgendwie das Konzept verändert?
Also an einem Gymnasium ist das nicht möglich. Frau Strecker hat das für Ihre Schule ja beim jahrgangsübergreifenden Lernen auch schon angesprochen. Ein Gymnasium lebt ja davon, dass sozusagen im Prinzip mindestens in der gymnasialen Oberstufe in der Qualifikationsphase die Kurse gewählt werden. Da gibt es gar keine festen Lerngruppen mehr. Und darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Ein Gymnasium lebt auch davon, dass es die Kinder möglichst in der Sekundarstufe 1, also zwischen den Jahrgangsstufen 5 bis 10, auf diese Qualifikationsphase und auf die Oberstufe vorbereitet. Und das geschieht auch schon im Kursunterricht. Das heißt, auch dort wird der Klassenunterricht aufgelöst und die Kinder verschiedener Klassen einer Jahrgangsstufe kommen zusammen. Wenn wir das alles abschaffen müssten, um nur Unterricht in den Klassen zu machen, dann wäre es das Ende dieser Schulform. Und deshalb müssen wir letztlich bei jeder Situation, wo es eine Einzelfallentscheidung gibt, wie in der Familie von Frau Strecker, wie in den Familien, die ich jetzt im Kopf habe, im Prinzip Einzelfallentscheidungen treffen.
Mhm. Frau Strecker, danke schön für Ihren Anruf hier.
Ja, nun vielen Dank auch.
Ein schönes Wochenende wünschen wir.
Ja. Danke.
Ich begrüße am Telefon Henning Jakobsen. Schönen guten Tag, Herr Jakobsen.
Guten Tag. Also ich freue mich auch sehr, an dieser Sendung teilnehmen zu dürfen, als Hörer und als Anrufender. Ich bin Lehrer an der Waldorfschule in Rastatt und wir haben das Glück, wie auch immer, dass wir noch Schule haben, also bis nächste Woche und dann beginnen die Ferien.
Baden-Württemberg, genau.
Ja, Baden-Württemberg. Jetzt gibt es also bei, es gibt einige Regeln, die bei uns zumindest mal Irritationen hervorrufen. Und eine, die da ganz besonders immer wieder erwähnt wird, stellvertretend für andere, ist vielleicht, dass der, dass im Unterricht nicht gesungen werden darf. So. Mhm. Das ist jetzt durchaus nachvollziehbar, weil das vielleicht einfach die Verbreitung noch ein bisschen fördert. Aber es gibt ganz viele andere Dinge, die vielleicht an der Waldorfschule besonders sind, aber auch an anderen Schulen stattfinden. Sowas wie, naja, im Sprachunterricht gemeinsam irgendwas sprechen und so weiter. Ist der Unterschied tatsächlich so groß, dass es eine solche Maßnahme rechtfertigt? Wenn ich mich, also ich unterrichte selber Mathematik in der Oberstufe, ich habe also im Unterricht selber nichts damit zu tun, aber ich kann die Irritation der Kollegen durchaus nachvollziehen, dass sie sagen, was soll diese Beschränkung?
Ja, die wollen wir und doch jetzt vielleicht die Frage auch an Frau Kregelmann tatsächlich gerade weitergeben. Frau Kregelmann, können Sie mit der Frage etwas anfangen? Also im Chor sprechen ist erlaubt, im Chor singen ist nicht erlaubt.
Es gibt eben mehrere Beobachtungen, dass in Chören die Infektion extrem verbreitet worden ist. Also da gab es mehrere Clusterausbrüche in Chören. Und das gemeinsame Sprechen hat wahrscheinlich doch eine andere Dynamik und eine andere Wirkung auf die Ausstoßung von Atemluft und von Aerosolen als das Singen. Wobei auch bei gemeinsamem Sprechen sicher das wichtig ist, dass da der Kontakt etwas
Abstand gewahrt wird.
Ja, der Abstand nicht zu niedrig ist.
Herr Triptow, Sie wollten
also
was
anmerken? Ich kann Ihnen versichern, dass beim gemeinsamen Sprechen die Kinder auf jeden Fall lauter sind als beim gemeinsamen Singen. Mhm. Da trauen Sie sich jeweils sehr wenig.
Herr Jakobsen, Herr Triptow wollte aus dem Alltag auch gerade noch
genau,
berichten.
Genau, ich kenne das Problem, dass Herr Jakobsen für seine Kolleginnen und Kollegen, die Musik unterrichten, auch. Und bei mir an der Schule gibt es ganz viel Musik, also nicht nur mehrere Chöre, mehrere Orchester, sondern auch mehrere Jazzbands, die alle seit Mitte März nicht mehr proben können und die alle an mich herangetreten sind, die Kolleginnen und Kollegen, die diese Projekte leiten, ob es nicht Möglichkeiten gibt. Die Berliner Senatsverwaltung, das ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Baden-Württemberg wird das sicherlich erst am Ende der Sommerferien, also das heißt so Mitte September, da entsprechend neue Richtlinien des Kultusministeriums geben. In Berlin hat die Senatsverwaltung neue Richtlinien für die letzte Ferienwoche angekündigt und dort wird auch auf Singen und Musizieren eingegangen. Wir zum Beispiel an der Schule werden Chorproben wieder möglich machen, allerdings dann entweder nur im Freien mit Abstand oder in unserer fast 400 Quadratmeter großen Aula, auch dort mit Abstand und mit Querlüftung. Die Aula ist bei uns quer zu lüften und deshalb werden wir das dann auch wieder möglich machen.
Und draußen auf dem Schulhof?
Und draußen auf dem Schulhof natürlich auch mit Abstand. Wir haben auch unsere Abiturfeier draußen auf dem Schulhof mit Abstand gemacht für 140 Abiturienten. Man muss sich etwas einfallen lassen, weil ich glaube, dass wir, das war ja auch schon in dem Gespräch davor mit unserer Hörerin so, wir müssen unterscheiden, was ist uns unsere Normalität wert. Und wenn wir diese Grundsatzentscheidung treffen, dass wir sagen, Normalität ist viel wert, dann müssen wir gucken, wie wir sozusagen die notwendigen Einschränkungen auch vollziehen.
Sagt hier Schulleiter Ralf Treptow. In der Sendung dabei ist Ingeborg Kregelmann und bei Henning Jakobsen bedanke ich mich ganz herzlich. Im Gespräch geht es heute um die Schule in Zeiten von Corona, die jetzt demnächst wieder eröffnet wird. Ich begrüße am Telefon Jörg Sanzenbacher. Schönen guten Tag, Herr Sanzenbacher.
Ja, guten Tag. Hallo in die Runde.
Hallo.
Ein Thema entsprechend, das noch gar nicht angesprochen wurde. Hoffentlich brauchen wir es nicht mehr, aber wer weiß ja nicht. Die Qualität des Online-Unterrichts.
Weites Feld, ja. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? In welcher Richtung?
Genau, wir haben zwei Kinder und in unterschiedlichen Schulen. Und was wir festgestellt haben, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder eine Tagesstruktur haben. Welche Technik man da auch immer nutzt, ist ganz egal, aber
darf ich nach dem Alter Ihrer Kinder fragen?
13 und 16.
Also Jugendliche.
Genau. Der Große, der hatte eben in der Schule keine Tagesstruktur geboten gekriegt. Der hat praktisch ein PDF gekriegt, da waren 4 Wochen Hausaufgaben drin.
Ja, sowas.
Das hat er natürlich vor sich hergeschoben und musste natürlich, er hat das schon gemacht, wie es ging, aber er hatte halt null Tagesstruktur, war völlig auf sich allein gestellt. Es hat auch kein Lehrer sich gemeldet oder es war überhaupt kein Kontakt vorhanden, ja. Über 4 Wochen.
Erfahrungen, die viele gemacht haben. Ihr jüngerer Sohn hat andere Erfahrungen gemacht?
Der hat ganz andere Erfahrungen gemacht und der hat, finde ich, sogar profitiert. Es war gleich vom ersten Tag an in Baden-Württemberg, durfte man ja schon am Montag noch in die Schule und ab Dienstag war dann eben waren die Schulen geschlossen. Die Schule hat die E-Mail von allen Eltern gehabt, hat alle angeschrieben, also es können gleich alle zu Hause bleiben, unsere Online-Plattform steht. Und es gab gleich von dem Montag an einen Online-Unterricht. Also insofern, dass es halt eine Tagesstruktur gab, es gab einen Online-Stundenplan. Jedes Kind hatte praktisch gewusst, an welchem Tag welches Fach dran kam. Dann hat es eben den Computer geguckt, was da eben tagesaktuell an Aufgaben drin waren. Und stichprobeweise wurden dann eben Aufgaben abgefragt von den Kindern.
Gab es auch tatsächlich dann, was weiß ich, Videokonferenzen oder wo man mit Lehrerinnen und Lehrern tatsächlich mal in Kontakt getreten ist, auch sich sehen konnte?
Ja, das war dann auch einmal in der Woche. Wobei da war jetzt weniger Unterricht, sondern da wollte der Lehrer einfach wissen, wie es den einzelnen Kindern ging. Und da konnten die Kinder sich einfach mal auch sehen und sich austauschen. Das war eigentlich eher ein sozialer Aspekt. Ich denke auch nicht, dass so ein Online-Unterricht wirklich gut funktioniert. Wichtig ist einfach diese Tagesstruktur, dass er wusste, ich muss die und die Fächer bearbeiten. Ich weiß, diese Aufgaben kommen erst heute rein. Und wenn ich sie nicht bearbeite, habe ich morgen ein Problem, weil ja wieder neue Aufgaben kommen.
Herr Treptow, wie hat Ihre Schule damit agiert?
Ja, wir haben das so gemacht wie bei dem jüngeren Sohn von Herrn Sanzenbacher. Wir haben auch mit dem Tag der Schulschließung eine Online-Plattform gehabt. Da gab es dann virtuelle Klassenzimmer. Und
das heißt, Sie waren vorbereitet?
Na, wir haben das übers Wochenende dann praktisch auf die Beine gestellt. Das war eine Mammutaufgabe. Das war das Wochenende meines 60. Geburtstags, aber da wurde das sozusagen alles übers Wochenende gemacht. Aber Herr Sanzenbacher spricht ein ganz anderes Problem an und da möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen. Diese Pandemie hat uns gezeigt, wie sehr wir als Gesellschaft unsere digitalen Hausaufgaben vernachlässigt haben. Es gibt ja Länder, in denen das Fehlen von Kindern während des Unterrichts überhaupt gar kein Problem ist, weil der Lehrer geht in den Unterrichtsraum, kommt mit seinem, was weiß ich, Tablet in den Unterrichtsraum, stellt als erstes fest, welche Kinder fehlen und diese Kinder werden von zu Hause aus online zum Unterricht zugeschaltet. Und ich sage immer, diesen Zustand müssen wir auch in Deutschland erreichen und zwar völlig unabhängig von Pandemiezeiten. Es gibt auch immer wieder fehlende in Klassen, die von zu Hause aus den Unterricht mitmachen könnten. Und dann hätten wir das Problem, das Herr Sanzenbacher angesprochen hat, völlig zu Recht angesprochen hat, nämlich die Tagesstruktur. Die hätten wir dadurch vorgegeben, dass die Kinder sozusagen in der Struktur ihres normalen Unterrichtstages weitermachen können. Und dann wäre es völlig egal, ob in der Klasse 2 Kinder fehlen oder 20 Kinder fehlen, ob es Pandemiezeiten sind oder nicht. Pandemiezeiten sind, aber diese digitalen Hausaufgaben haben wir als Gesellschaft nicht gemacht. Die meisten Schulgebäude in Deutschland sind nicht ans schnelle Internet angeschlossen. Viele Schulgebäude sind in sich noch nicht vernetzt, sodass wir diesen Zustand, den es zum Beispiel in Kanada seit Jahren schon gibt, den haben wir in Deutschland nicht und das müssen wir so schnell wie möglich aufholen. Und das ist eine Verantwortung der Politik für die kommenden Monate und es muss so schnell wie möglich gehen.
Herr Sanzmacher, ich hatte Sie aber auch so verstanden, dass es doch auch sehr darauf ankommt, welcher Lehrer, welche Lehrerin, welche Schulleitung da irgendwie tatsächlich agiert. Weil so unterschiedlich, wie das bei Ihren Söhnen war, in einer der gleichen Stadt, hat die Politik ja die gleichen Vorgaben gemacht. Also es ist ja dann auch sehr individuell unterschiedlich gelaufen.
Genau, das Kultusministerium hat eben Online-Plattformen also empfohlen und sogar kostenlos zur Verfügung gestellt. Moodle heißt es hier in Baden-Württemberg. Und die Schulleitung hat eben dann entschieden, ob das genutzt wird oder ob das Lehrer nutzen müssen oder nicht. Und die eine Schulleitung hat ganz klar gesagt, das ist in unserer Schule jetzt Standard. Wir nutzen alle dieses Moodle und es wird von allen genutzt. Das mussten dann auch die Lehrer praktisch nutzen und dem praktisch nachkommen.
Herr Treptow, Sie sind ja auch Vorsitzender von einem Verband. Mhm. Wie ist es denn unter Ihren Kollegen?
Die meisten Kolleginnen und Kollegen, also die meisten Schulleiterinnen und Schulleiter in Berlin haben das genauso gemacht, wie ich es auch gemacht habe oder Herr Sanzenbacher es für die Schule seines jüngeren Sohns schildert. Wir haben hier auch eine Lernplattform, die nutzen allerdings nicht alle Schulen. Es gibt in Berlin, wie glaube ich in jedem Bundesland, auch Streitereien zwischen den Schulen und den Datenschutzbeauftragten, was denn nun sicher ist und was nicht sicher ist. Es gibt auch Eltern, die sich zum Beispiel gegen Zoom-Konferenzen geäußert haben. Das muss man in der Schulleitung und in der Schule auch dann immer entsprechend berücksichtigen. Aber die meisten haben es so gemacht, dass man sich für eine Lernplattform entschieden hat oder für einen Anbieter entschieden hat, entweder für die kostenlose Lernplattform, die das Land Berlin oder das jeweilige Bundesland dann zur Verfügung stellt oder auch die von professionellen Anbietern zur Verfügung gestellt werden.
Herr Sanzenbacher, Sie wollten noch was anmerken?
Ja, genau. Und zwar, genau, die Schulen konnten eben selbst entscheiden, ob sie das dann nutzen oder nicht. Also es hing dann schon von der Schulleitung ab, ob das genutzt wird oder nicht. Und ein Punkt war uns noch wichtig, also in unserer Klasse, ich bin der Elternvertreter, und wir hatten halt gemerkt, dass die Kinder ganz viel über ihre WhatsApp-Gruppen praktisch abfragen. Also wenn sie praktisch nicht klar kamen mit diesem Online-Unterricht, dann haben sie in die WhatsApp-Gruppe gefragt. Da kamen natürlich dann oft witzige und haarsträubende Antworten. Und vor allem waren nicht alle in dieser WhatsApp-Gruppe drin. Also dann hab ich mir überlegt, es kann nicht sein, dass die Schüler entscheiden, wie die Kommunikation funktioniert innerhalb der Gruppe. Und deswegen hatten wir in der Klasse so einen Versuch gemacht mit Threema. Das ist auch so wie WhatsApp, nur eben ist es vom Kultusministerium zugelassen. Also da dürfen selbst die Lehrer teilnehmen. Und wir konnten dann eben eine Gruppe einrichten für das Smartphone als Messenger, wo eben der Lehrer drin ist und alle seine Schülerinnen und Schüler. Und dort werden dann eben Fragen abgerufen und auch praktisch Aufgaben zum Teil auch nochmal dran erinnert. Das Gute oder das Wichtige finde ich dran, dass manche Schüler, ja, Sie haben das ja mit dem Elternhaus angesprochen, vielleicht unterschiedlich unterstützt werden. Und dann haben die Kinder, weil sie Smartphones gewohnt sind, schon die Möglichkeit, direkt nochmal Kontakt zum Lehrer aufzunehmen, auf eine Art, die sie halt kennen.
Erfahrungen eines Vaters von zwei Söhnen, die sehr unterschiedlich im Homeschooling irgendwie Erfahrungen gesammelt haben. Herr Sanzenbacher, danke schön für die Informationen, für Ihre Erfahrungen, die Sie hier reingegeben haben. Sie können sich melden unter der 0800 2254 2254 oder per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de und hier teilnehmen an unserem Gespräch über Schulöffnungen in Zeiten von Corona.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Schulbeginn in diesem Jahr. Das heißt Schulbeginn in Zeiten von Corona nach den Ferien. Mancher schaut drauf mit Sorge, mancher mit Vorfreude. Wie sehen Sie das? Rufen Sie uns an unter der 0800 2254 2254. Vielleicht kann ich auch sagen, wie seht ihr das? Ihr, die Schülerinnen und Schüler, die jetzt vielleicht beim Frühstück sitzen und sich auch auf die Schule vorbereiten oder gerade auf die Ferien und dann aber auch dem Schulbeginn natürlich entgegenschauen. Welche Erfahrungen habt ihr? Welche Erfahrungen haben Sie mit Homeschooling gemacht? Sie können uns auch schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Mit mir sind hier im Gespräch Ingeborg Krägelow-Mann, Professorin für Kinderheilkunde, und Ralf Treptow, Leiter des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums hier in Berlin. Und an der Diskussion teilnehmen möchte gerne Sicke Fischer. Schönen guten Tag, Frau Fischer.
Vielen Dank, dass ich auch zu Wort komme. Ich möchte was noch zu den Lernbrücken von Frau Krägelow-Mann sagen. Wir haben zu Hause drei Kinder, sind alle drei im Gymnasium, Zwillinge in der 6. Klasse, die in zwei unterschiedlichen Schulen sind, und einen Sohn in der 9. Klasse. Der Sohn in der 9. Klasse ist, glaube ich, mit dem Online-Lernen sehr gut zurechtgekommen. Er hat eine sehr unruhige Klasse und konnte jetzt eigentlich davon profitieren, dass er seine Arbeiten erledigte. Er hatte viele Online-Konferenzen und auch nach den ersten drei Wochen, die haben sich in Osterferien einfach nochmal koordiniert, dann ging das Ganze auch. Hauptproblem hatten wir auch, es gab keine Tagesstrukturierung, und das haben die Lehrer aber nach den Osterferien dann versucht mit Moodle, dass es genau nach Stundenplan möglichst die Arbeitsaufträge gab mit festen Abgabezeiten, dass das funktionierte. Beim dritten Kind gab es am Anfang überhaupt keine Strukturierung, und es gab dann Wochenpakete, und das hat unser Kind komplett überfordert. Wir haben uns dann gefreut, von den Lernbrücken zu hören, die Frau Krägelow-Mann angesprochen hat. Also wir sind ein doppelter Akademikerhaushalt, wir mussten arbeiten, wir haben zum Schluss jemanden angestellt, der unsere Kinder morgens strukturiert, weil wir das einfach nicht leisten konnten. Notbetreuung hat nicht so funktioniert, die zwei kleineren hätten ja in die Notbetreuung gedurft. In der Privatschule wurde es gar nicht angeboten, in der staatlichen Schule war es eine Betreuungskraft von einer anderen Schule, die Schule überhaupt nicht kannte. Und da wurden die Kinder im Prinzip verwahrt und man musste abends dann selber die Arbeit machen.
Lernbrücken, erklären Sie das Stichwort bitte noch einmal.
Ja, die Lernbrücken waren gedacht, das ist vom Kultusministerium hier in Baden-Württemberg angedeutet worden, also dass die Kinder eine Chance bekommen, vor allen Dingen die abgehängt worden sind, dass man zwei Wochen lang versucht, Stoff nachzuarbeiten.
Jetzt in den Ferien.
Genau, in den Ferien. Das hat sich dann so rauskristallisiert. Frau Kriegelow-Mann sagte ja, dass es viele engagierte Leute gab, die sich gemeldet haben. Der Direktor von der einen Schule hat am Ende, der war richtig betroffen, hat eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, diese Lernbrücken sind einfach eine Mogelpackung. In den Lernbrücken wird vom Kultusministerium ein fertiges Paket geliefert, wo man rechnen und lernen, also rechnen, lesen und schreiben lernen kann. Also im Prinzip für den Grundstandard. Was eine weiterführende Schule wie ein Gymnasium braucht, dass die Sprachen, dass die höhere Mathematik gefördert wird, das gibt es überhaupt nicht. Und es hieß, Studenten dürften daran teilnehmen. Es hat jede Woche die Informationen haben gewandelt. Die Studenten wurden dann wieder rausgenommen. Das ging alles nicht. Die Privatschule hat gesagt, sie hat dafür gar kein Geld. Sie bekommt auch vom Staat dafür keine Gelder zur Verfügung gestellt.
Also kurz und gut, Ihre Erfahrungen sind miserabel, was diese Lernbrücken angeht.
Also von daher hat man bei uns in der Schule gesagt, das wird es einfach nicht geben, weil die Kinder das nicht bekommen. Und es ist auch kein Unterricht, was so erschien. Es ist einfach nur eine Aufsicht und es werden Lernpakete verteilt und die Kinder müssen genau das Gleiche tun wie beim Homeschooling, sich alleine durchbeißen. Und das wird jemandem, der zu Hause niemanden hat zum Lernen,
auch nicht helfen.
Nichts helfen.
Jetzt hat ganz aufmerksam Herr Treptow zugehört. Lernbrücken heißt hier in Berlin wie?
Sommerschule.
Und was ist Ihr Eindruck?
Ja, ich habe den Eindruck, den Frau Fischer hat auch. Alle Kultusminister haben sich für die Sommerferien etwas einfallen lassen und man muss die Frage stellen, ob das, was da sozusagen aus dem Boden gestampft wurde, wirklich das Problem bewältigt. Und Frau Fischer hat das ja schon angesprochen. Es gibt ja sowieso nur letztlich immer nur Angebote für bestimmte Jahrgangsstufen und dann eben in dem Umfang, wie es Frau Fischer geschildert hat. Damit werden wir Lernrückstände, die seit Mitte März bis zum jeweiligen Sommerferienbeginn entstanden sind, nicht unbedingt aufholen können, zumal ja die Teilnahme auch freiwillig ist. Und wenn der Staat ein solches Angebot macht, dann hätte man nach meiner Auffassung sogar dafür sorgen müssen, dass diejenigen, die betroffen sind, also diejenigen, die an den Schulen identifiziert werden, dass man diesen Kindern helfen muss, dass man diese Kinder auch verpflichtet teilzunehmen. Davon sind wir weit entfernt.
Aber identifizieren kann man natürlich nur Kinder, wenn man überhaupt Kontakt hatte. Genau. Wenn im Homeschooling gar kein richtiger Kontakt vorhanden war, dann
richtig.
Ist das mit der Identifikation
und trotzdem, auch nicht da. Trotzdem ist das, was Frau Fischer angesprochen hat, völlig zu Recht angesprochen worden. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das, was wir seit März nicht an den entsprechenden Schulen, die es nicht ganz gut hinbekommen haben, versäumt haben, wie wir das wieder aufholen können. Und da kommt ja nun auch noch die Frage, es könnte ja auch eine zweite Welle geben, die uns möglicherweise zu denselben Maßnahmen zwingt wie im Frühjahr 2020. Wie wollen wir damit umgehen? Ja. Und diese Fragen müssen in der Gesellschaft offen diskutiert werden. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Fragen von der Kultusministerkonferenz so ein bisschen entsprechend beiseite geschoben werden. Und die Strategie heißt, wir fahren beständig auf Nebel. Das wird irgendwann spätestens dann scheitern, wenn es zu einer zweiten Welle kommen wird.
Die zweite Welle möchte ich jetzt erstmal noch ein bisschen außen vor lassen, sowieso außen vor lassen.
Ja, weil wir ja alle hoffen, dass sie nicht kommt. Ja.
Aber was mich mal interessieren würde, wie öffnet denn jetzt eigentlich in 2 Wochen die Schule in Berlin ein Siebtklässler? Mit welchem Stoff geht der Lehrer denn jetzt eigentlich ran, wenn er gar nicht weiß, was hat der Schüler, der ja nun vielleicht auch gerade die Schule gewechselt hat, jetzt das letzte halbe Jahr eigentlich gelernt? Wie fängt die Schule wieder an? Mit welchem,
ja, in Berlin hat er in der Tat die Schule gewechselt, weil wir hier eine 6-jährige Grundschulpflicht haben.
Also ich habe jetzt einfach einen rausgegriffen.
Genau,
aber
in
überhaupt.
Tübingen bei Frau Fischer ist das jetzt nicht der Fall, aber Frau Fischer hat ja das Problem auch angesprochen für eines ihrer Kinder. Ich gehe davon aus, dass alle Lehrkräfte in Deutschland, also alle verantwortlich handeln werden und demzufolge erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Was wurde dann letztlich von denen angeboten, beziehungsweise auch von denen nicht angeboten? Also wie ist der sozusagen Lernstand?
Was kann jedes Kind?
Was kann jedes Kind? Und darauf aufbauen muss dann entschieden werden, was man praktisch aus dem letzten Viertel, fast halben Jahr Schulzeit nachholt und wie man praktisch in den neuen Lehrplan startet, in den Plan der Klasse, die jetzt ansteht. Und das wird die Schullaufbahn noch lange beeinflussen, und zwar von jedem einzelnen Kind. Für mich am meisten betroffen sind die Schüler in der Schulanfangsphase. Ich bin zwar Leiter eines Gymnasiums, aber mache mir sehr Gedanken darüber, was es mit den Kindern, die in den Klassen 1 gelernt haben, seitdem im Frühjahr. Da ist eine Schullaufbahn begonnen worden mit ganz vielen Hindernissen und das könnte uns mehr als ein Jahrzehnt noch beschäftigen. Und deshalb müssen wir diese Bestandsaufnahme jetzt an den Schulen machen, und zwar in jeder Klasse, in jeder Jahrgangsstufe, und gucken, was ist nachzuholen und wie kriegen wir das praktisch mit dem neuen Curriculum, das zu erfüllen ist, auch hin.
Frau Fischer, wir haben jetzt leider überhaupt keine guten Erfahrungen hier beisteuern können, wo es mit so Lernbrücken oder entsprechenden Angeboten gut läuft. Das ist auch ein bisschen frustrierend, oder?
Also was ich jetzt gemerkt habe, wir hatten einen Elternabend und dann habe ich versucht auch rauszufinden, ich habe auch einen Direktor von der einen Schule gefragt, wie versuchen Sie standardisiert rauszufinden, wo die Kinder eigentlich stehen? Mhm. Und die Englischlehrerin, die hat das damit gelöst, was ich eigentlich sehr gut fand, sie hat jetzt einfach gesagt, ihr kommt wieder, ihr müsst da wieder reinkommen, weil das habe ich bei meinen Kindern auch gemerkt, das Lernen ist ganz schnell verlernt worden, wenn das nicht dauernd so gemacht wird. Und die hat Vokabelteste geschrieben, meine Tochter fand das gut, bei anderen gab das viele Tränen, aber die hatte einfach eine Chance zu gucken und hat auch gesagt, Kinder, ihr müsst da durch. Und die andere, die Französischlehrerin, hat gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wo die Kinder stehen, aber sie hatte auch keinen Plan, wie sie sie einfängt und praktisch guckt, wo das Problem ist. Die versucht einfach irgendwie im Stoff weiterzumachen. Und die Vorstellung, dass das alles wiederholt wird, also ich glaube, ein Teil der Kinder wird einfach auf der Strecke bleiben, was eigentlich tragisch ist.
Herr Treptow, ist denn das, das klingt jetzt so, als ob das jedem Lehrer selbst überlassen wäre, wie er mit dem Stoff der neu nach.
Na, ich hoffe, dass das nicht so sein wird, sondern ich hoffe, dass an den Schulen sozusagen die Fachkonferenzen auch funktionieren. Das ist ja an allen Schulen so, dass die Lehrer an Fachkonferenzen organisiert sind. Ich spreche das zum Beispiel mit dem Fachkonferenzvorsitzenden auch so ab, dass die entsprechenden Leiter der Fachkonferenzen auch dafür Sorge tragen, dass es eben zu einem standardisierten Überprüfen kommt.
Frau Fischer, also Ihre Erfahrungen hier beigesteuert aus Tübingen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Schuleröffnungen in Zeiten von Corona stehen uns ja in diesem Jahr bevor. In manchen Bundesländern ist das demnächst schon der Fall. Mit mir diskutieren hier Ingeborg Kregelow-Mann, Professorin für Kinderheilkunde, und Ralf Treptow, der ein Gymnasium in Berlin leitet und Vorsitzender des Verbandes der Oberstudiendirektoren ist. Hier im Deutschlandfunk Kultur können Sie sich beteiligen, könnt ihr euch beteiligen, auch Schülerinnen und Schüler. Meinung hören wir sehr, sehr gerne. Und ich begrüße jetzt Marie Rademacher am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Rademacher.
Schönen guten Tag. Das ist ja toll, dass ich durchgekommen bin.
Ja, freue ich mich auch.
Ja, ich habe auch parallel eine Mail geschickt mit dem Link, auf den ich mich beziehe. Und zwar habe ich diesen von der New York Times an diesem Sonntag bekommen. Und ich muss sagen, das schwant mir sehr, sehr viel Böses.
Um was geht es Ihnen?
Und zwar besagt diese Studie, die ist also von Harvard Medical als die beste und verlässlichste zitiert worden. Und die stammt aus Südkorea. Mit 65 Probanden, also nicht Probanden,
65.000 wahrscheinlich, oder?
Nachverfolgung. Und demnach sind es die 10- bis 19-Jährigen, die besonders das Virus verbreiten können, ohne selber Symptome zu haben.
Frau Kregelow-Mann, was?
Ja, Mann, oh Mann. Also ich muss sagen, als ich das las, ich denke jetzt an die vielen Pflegeheime und Kliniken. Und ich nehme an, na doch, sowohl das medizinische, pflegerische, hauswirtschaftliche, Reinigungspersonal doch so ungefähr 50% Kinder in dieser Altersgruppe haben. Mhm. Und die sich auch anstecken können, ohne es vielleicht auch zu spüren. Und die angekündigte massenhafte Testung, die von Schleswig-Holstein zum Beispiel, die ist immer noch nicht durchgeführt worden.
Frau Rademacher, lassen Sie uns an diese Ihre Bedenken an Frau Kregelow-Mann, die ich eben ansprechen wollte, weitergeben. Frau Kregelow-Mann, wie stehen Sie diese Studie aus Südkorea, werden Sie kennen?
Ja, da muss man vielleicht die Studie ganz kurz erklären. Die Südkoreaner haben sehr früh begonnen, Kontakte erkrankter Patienten nachzuvollziehen. Also es waren sogenannte Indexpatienten, die krank waren, und man hat geschaut, wie häufig geben sie die Infektion weiter. Das waren etwa 50.000 Kontakte, die sie als Nicht-Haushaltskontakte, die also außerhalb der Familie abgelaufen sind, untersucht worden sind, und etwa 10.000 Kontakte innerhalb des gleichen Haushalts, also der Familie. Und bei den 50.000 außerhalb des Haushalts haben Kinder in der Übertragung eine viel geringere Rolle gespielt als bei den Personen über 40 Jahre. Die waren deutlich häufiger weitergebend.
Was schließen Sie aus dieser Studie?
Und nur unter den Haushaltskontakten haben die 10- bis 19-Jährigen am häufigsten das weitergegeben, und die unter 10 Jahre dafür am wenigsten. Das heißt, man kann die Studie nicht auf die Schulöffnung beziehen. Das sind Familienkontakte. Außerdem noch in der Situation des Lockdowns, da waren die Kinder zu Hause eingefangen und haben, dass dann die 10- bis 19-Jährigen aktiver sind und sich vielleicht eher austauschen, das spekulieren die Autoren auch, die das aber nicht belegen können, ist insofern nachvollziehbar. Aber die Daten sind nicht auf die Schulöffnung übertragbar.
Frau Rademacher, ich nehme mal an, dass Ihnen diese Einordnung trotzdem Ihr ungutes Gefühl nicht nimmt.
Hoffe. Aber ich weiß es nicht, aber wie, ich meine, die können ja innerhalb, gerade in der Familie, ich beziehe mich ja auf die Familie, auf die Eltern und in Schweden hat man ja herausgefunden, gerade auch das hauswirtschaftliche oder Reinigungspersonal, die häufig keinen Festvertrag haben, sondern freiberuflich arbeiten, dass die besonders gefährdend sind, weil sie ja kein Krankengeld kriegen. Und da hat man jetzt angefangen, kein Personal mehr auf dieser Basis in den ganzen Gesundheitseinrichtungen, sondern die kriegen dann 2-3 Monatsverträge.
Jetzt weiten wir das Thema sehr aus. Wir würden doch ganz gerne bei der Schule, bei Schulöffnungen bleiben. Sie haben recht, das sind die Weiterungen da. Aber wenn ich jetzt Frau Kregelow-Mann Sie richtig verstehe, ist diese Studie kein Beleg dafür, dass eben gerade bei Schulöffnungen plötzlich ein vermehrtes Infektionsaufkommen zu befürchten ist?
Nee, sondern es steht dem gegenüber viele andere Daten, die zeigen, dass in Gruppierungen von Erwachsenen und Kindern die Infektion, wenn sie weitergegeben wird, üblicherweise, dass der Infektionsinitiator der Erwachsene ist und nicht das Kind.
Frau Rademacher, danke trotzdem für Ihre Bedenken, die Sie hier geäußert haben in unserer Runde. Auf Wiederhören, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und begrüße jetzt Christine von Müller. Schönen guten Tag, Frau von Müller.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich habe eigentlich nur sehr wenig zu sagen, weil ich einmal beeindruckt bin, weil mir immer wieder deutlich wird, wie komplex
das Thema ist, ja.
Ja, und zwar ist mir eigentlich wichtig, dass wir als Gesellschaft uns immer wieder deutlich machen, dass im aktuellen Handeln die Zukunft liegt, den Kindern, den Jugendlichen gegenüber. Und ich habe eben doch oder mit Erschütterung geradezu gesehen, dass sehr viele kleinere Kinder das natürlich auch als Normalität sehen, wie scheu Erwachsenen begegnet wird, wie weit der Abstand gehalten wird, um ihnen zu begegnen. Und da dachte ich, diese Balance, die ja jetzt Eltern und Pädagogen haben müssen, dass sie nicht nur für das leibliche und kognitive Wohl sorgen, sondern auch für das seelische Wohl. Dass dieses, was Sie ja am Anfang auch betont haben, dass dieses nicht die Normalität wird, weil, wie Sie ja auch, wie ich finde, sehr eindrucksvoll in einem Gespräch verdeutlicht haben, in der Kommunikation, das eigentliche Menschliche ja stattfindet. Wirklich im Blickkontakt, in der Stimme, in der Gestik.
Also.
Und das würde ich einfach nur denken, dass wir uns das, glaube ich, verdeutlichen müssen, weil Kinder und Jugendliche ja unterschiedlich auf die Regeln reagieren. Die einen sind ganz ängstlich und die anderen gerade in einem bestimmten Alter finden Regeln grundsätzlich schlecht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe aber nur ab 10 Jahren Kinder unterrichtet, dass Kinder wahnsinnig gut mit auch Krankheiten untereinander, nur wenn wir an das Inklusionsmodell denken, da gibt es so unendlich gute Erfahrungen, wie selbstverständlich eine Gruppe auch reagieren kann, dass ich auch da denke, sollte man einfach ein größeres Vertrauen in die Kinder haben und nicht gleich mit Sanktionen überlegen, wie man ihnen begegnen soll.
Herr Trippel, ja. Sie wollen reagieren?
Ja, Frau von Müller spricht mir aus der Seele, weil ich genau das Gleiche auch beobachtet habe, nämlich in den Phasen, als die Schule wieder schrittweise öffnen konnte, wie dankbar die Kinder und die Jugendlichen waren, dass sie wieder zur Schule kommen konnten. Der Wert Unterricht wurde auf einmal ganz anders gesehen als in Normalzeiten und vor allen Dingen das Miteinander wieder möglich zu machen und das Kommunizieren eben nicht nur per WhatsApp oder privat per WhatsApp, in der Schule soll es ja nicht geschehen, da haben wir andere Plattformen, Plattform dafür oder das Telefonieren miteinander, sondern dass man wieder in den Kontakt kommt, dass man miteinander sprechen kann, dass man sich sieht, dass man sieht, wie der andere reagiert und so weiter. Das ist von den Schülerinnen und Schülern in diesen Phasen der schrittweisen Öffnung so vehement begrüßt worden und Lehrerinnen und Lehrer waren so froh, dass sie wieder sozusagen Unterricht mit Kindern in einem Raum machen konnten, in der Anfangsphase mit einer halben Klasse und so weiter, dass wir vielleicht auch genau diese Erfahrung, wie sie von Frau von Müller geschildert wird, mit in die nächste Zeit nehmen. Unser Miteinander bestimmt unser Dasein und das dürfen wir uns nicht, wir dürfen nicht in eine Phase übergehen, in der wir praktisch das, was uns ausmacht, völlig vergessen.
Frau von Müller, danke schön für diesen Aspekt, den wir jetzt hier auch weitertragen wollen, nämlich auch einfach die Freude daran, wieder in die Schule gehen zu können. Frau von Müller, vielen Dank für den Anruf. Unser Thema heute: Schule in Zeiten von Corona. Einige gehen in die Ferien, einige kommen demnächst aus den Ferien. Und mitdiskutieren können Sie unter der 0800 2254 2254. Und da begrüße ich Anna Rupert. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Sie sind Schülerin?
Ja.
Ja. Welche Klasse?
Neunte.
Neunte und jetzt in den Ferien oder schon bald wieder in der Schule? Wie?
Ich bin jetzt gerade Anfang noch Ferien. Ist die erste Woche vorbei.
Und wie war die Schule jetzt so das letzte halbe Jahr?
Also, und bei uns war es erstmal sehr plötzlich, dass dann plötzlich keine Schule mehr war. Mhm. Dann haben wir angefangen mit Homeschooling. Das ging dann einige Wochen lang.
Wie sah denn das aus, Homeschooling? Das ist ja sehr unterschiedlich gewesen. Wie sah es denn bei dir aus, wenn ich dich duzen darf?
Also am Anfang erinnere ich mich gar nicht mehr so gut. Aber es hat dann angefangen, dass wir über die Plattform Lernsax dann unsere Aufgaben bekommen haben. Unser Mathelehrer hatte noch, bevor die Schule plötzlich geschlossen wurde, uns erstmal gebeten, dass wir ihm unsere E-Mail-Adressen aufschreiben und hat uns dann so kontaktiert. Mhm. Sonst wurden uns schnell Lernsax-Konten eingerichtet und da haben wir dann Aufgaben darüber bekommen. Manchmal war das sehr chaotisch, dass ganz viele Aufgaben am Montag kamen oder erstmal Montag und Dienstag nichts und dann Mittwoch alles. Aber mit der Zeit konnte man einen guten Rhythmus finden und da ich auch zum Glück kein Einzelkind bin, sondern eine Zwillingsschwester habe, die um einiges organisierter und fleißiger ist als ich.
Aha, konntest du dich orientieren.
Ja, ich kam da auch hinterher, sonst wäre ich wohl ein bisschen untergegangen, aber so habe ich hingekriegt.
Das finde ich interessant, was du sagst. Also, weil dieses Selbstorganisieren, das ist eine ganz schöne Herausforderung, oder? Seid ihr morgens früh aufgestanden, als ob ihr zur Schule geht, oder wie habt ihr das gemacht?
Nein, also wir sind ein bisschen später aufgestanden. Unsere Eltern haben uns dann jedes Mal geweckt, wenn sie zur Arbeit losgefahren sind. Und dann haben wir so langsam aufgestanden, Frühstück gemacht und dann ging es halt los, mal in den Lernsack reingucken, was gibt es denn jetzt für neue Aufgaben, wie macht man das, wann macht man das.
Aber du sagst ganz selbstkritisch, also alleine hättest du das irgendwie nicht so durchgehalten?
Nee, definitiv nicht.
Mhm. Und was hättest du dir von deinen Lehrerinnen und Lehrern gewünscht?
Also ich finde, die meisten haben das schon so sehr gut gemacht. Auch fand ich sind sehr schön, wie meine Französischlehrerin gemacht hat. Also, mir fällt Französisch eher schwer. Und deswegen fand ich sehr schön, dass sie uns zwar regelmäßig Aufgaben gegeben hat, aber leichte und wo du nicht so viel hattest, das war für mich sehr hilfreich. In Mathe haben wir sehr viel bekommen. Das war dann auch so die Wochenaufgabe. Aber sonst war das ganz gut verteilt. Und ich finde, jetzt haben die meisten Lehrer jetzt nichts falsch gemacht. Zumindest während der Zeit ging das sehr gut.
Sag mal, was denkst du denn, wenn jetzt, also du gehst jetzt erst in die Ferien oder bist jetzt gerade erst in den Ferien, aber vielleicht nur mal jetzt so ein kurzer Gedanke an in 6 Wochen oder wenn die Schule wieder losgeht. Wie stellst du dir das vor? Also wenn jetzt alles wieder ist wie früher oder wie denkst du, wie das sein wird?
Also an sich in der Klasse und auch was ich von anderen höre, wir sind alle schon noch sehr skeptisch, ob das dann wirklich wieder so sein wird, wie wir es jetzt ohne Corona hatten. Aber die wollen jetzt, wir werden immer in der Corona-Zeit, jetzt, wo wir wieder Schule hatten, war mal jede zweite Woche, die Hälfte der Klasse hatte Unterricht. Mhm. Was ich übrigens auch sehr gut fand, jede zweite Woche und dann nicht so dieses mal ein paar Tage in der Woche, irgendwann, irgendwie, sondern zuverlässig. Aber wir sollen dann wieder die ganze Klasse sein und wieder normalen Unterricht haben. Ich weiß dann nicht, vielleicht müssen wir immer noch bis zum Platz Mundschutz tragen, was aber dann wieder ein bisschen komisch wäre, weil man sitzt dann ja auch wieder neben jemanden. Ich nicht, ich habe einen Einzelplatz, aber für andere jetzt in der Klasse. Also wirklich vorstellen kann ich mir das noch nicht. Aber ich hoffe sehr dann, dass wir wieder normalen Unterricht haben, weil ich finde dieses jede zweite Woche war zwar wie gesagt wirklich gut organisiert und da konnte man noch nichts besser machen.
Aber fürs Richtige, aber du freust dich auf die richtige Schule wieder.
Naja, für mich ist es schwierig, so reinzukommen, denn ich komme zwar gut rein, wenn ich sage, ich brauche einen durchgängigen Ablauf. Den hatte ich, wenn ich eine Homeschooling hatte. Mhm. Aber den habe ich natürlich nicht, wenn ich jede Woche was anderes habe und dann ist dann wieder dieser Umstieg und da fühlst du dann mit gegen Ende auch ein bisschen schwer, ja, dann wirklich dabei zu bleiben.
Anna, ich glaube, du hast vielen Schülerinnen und Schülern hier aus dem Herzen gesprochen mit deinen Erfahrungen. Die haben wahrscheinlich wirklich sehr viele gemacht. Danke, dass du die hier geteilt hast mit uns.
Ja.
Ich wünsche dir erstmal schöne Ferien.
Ja, ich dir auch, Anna.
Danke.
Schüler und Schülerinnen, wie viel Kontakt hatten Sie eigentlich zu Schülern und Schülerinnen, Herr Treptow, während der Zeit?
Also bei mir war es so, dass die Kolleginnen und Kollegen einen sehr, sehr starken Kontakt hatten, fast durchweg. Wir haben das auch eruiert und haben dann sozusagen Untersuchungen. Wir haben auch eine Plattform geschaffen, dass es ein Feedback aus den jeweiligen Unterrichtsgruppen gab. Das war sehr intensiv, aber das ist natürlich so, wie das die Anna hier geschildert hat. Wir haben Kinder und Jugendliche vor uns und das sind nicht junge Akademiker, die können sich nicht mal ganz schnell mal einen Wochenplan aus den Fingern schneiden, sondern die müssen angeleitet werden. Und deshalb ist das, was wir in der ersten Stunde diskutiert haben, ein Rhythmus und möglichst ein Tagesrhythmus, der sich am Schulalltag orientiert, das wäre das Beste für eine Phase, die ja wieder vor uns stehen könnte. Wir hoffen alle, dass es nicht dazu kommt, aber es ist ja möglich, dass wir in einzelnen Schulen, in einzelnen Unterrichtsgruppen, vielleicht sogar in einzelnen Städten, vielleicht sogar in einzelnen Landkreisen dazu kommen müssen, dass es wieder zu einem Lockdown kommt. Und dann müssen wir aus den Erfahrungen des Frühjahrs 2020 die richtigen Konsequenzen gezogen haben.
Haben Sie einen Plan B in der Tasche?
Naja, die Berliner Senatsverwaltung sagt ja praktisch als Plan B, wenn wir verschärfen müssen, dann gehen wir zu halben Unterrichtsgruppen über. Für meine Schule würde das bedeuten, dass wir halbe Unterrichtsgruppen dann in den Klassen 5 bis 10 machen, aber nicht in der Oberstufe, weil die Schülerinnen und Schüler, die sich in der Oberstufe befinden, die bereiten sich auf das Abitur vor. Da können wir nicht auf einmal praktisch auf die Hälfte des Lerntempos zurückfahren, sondern die werden dann weiterhin komplett zur Schule kommen. Da müssen wir eben gegebenenfalls einen Kurs in zwei Räumen gleichzeitig unterrichten. Das ist bei Raumnot nicht ganz einfach, aber das müssen wir dann hinbekommen. Mhm. Ein Plan B gibt es schon. Ich denke mal, dass wir vor der großen Herausforderung stehen würden, wenn es wirklich zu einer starken zweiten Welle kommen würde. Aber alles, was ich bisher heute gehört habe, stärkt meine Hoffnung, dass das nicht der Fall sein wird.
Ja, und die Hoffnung, wie gesagt, also aber den Spruch möchte ich jetzt hier gar nicht wieder zitieren. Ich begrüße Peter Seidler am Telefon. Herr Seidler, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Seidler, Sie sind mit Ihrer Idee oder Ihrem Gefühl zur Schulöffnung dran. Was bewegt Sie da?
Mein Eindruck ist, dass wir durchaus testen müssen, aber dabei die Kinder nicht quälen sollten und hier Studien noch vorantreiben sollten, die belegen, dass also ein Speicheltest eigentlich gleichwertig wäre. Für die Frage, habe ich jetzt in der Falle, in der Klasse Fälle, die sich verbreiten. Ne?
Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind für Testungen, also dass Schülerinnen und Schüler auf Corona getestet werden.
Ich möchte eigentlich schon sehen, dass wir das Geld, was wir in die Hand nehmen, um die Wirtschaft zu stützen, da mal ein paar Bruchteile von Millionen zu nehmen, um zu testen, ob in einer Schule sich das Virus verbreitet. Das fände ich sehr wichtig. Ja.
Frau Kriegelmann, das ist eine interessante Frage, oder überhaupt diese Testung. Darf ich ganz kurz die Meinung von unserer Expertin da einholen, Frau Kriegelmann? Wie stehen
Sie
dazu?
Wenn Sie gerade noch die Pooling-Tests vom Deutschen Roten Kreuz dazu nehmen würden, die ja das Ganze bezahlbar gestalten. Ne?
Die, da wurde mit der die was-Tests, entschuldigen Sie bitte?
Ein Einzeltest zu einem Pool zusammen, testen, ob der Pool positiv ist und dann die Einzeltests erst. Ne?
Frau Kriegelmann, sind Sie noch bei uns in der Runde?
Ja. Vielleicht bei den Testungen muss man nachschauen, wie die Testkapazität in der Region ist. Und pauschal jetzt alle Schulkinder zu testen, ist sicher illusorisch, weil diese Testkapazität wird hauptsächlich auch wiederholt nicht einfach geben. Und deswegen muss man sich spezifisch einstellen. Und es wird demnächst eine Stellungnahme der Medizin von den federführend von den Infektiologen in der Medizin zusammen mit der Krankenhaushygiene herauskommen, die Folgendes empfiehlt. Flächendeckende Testungen in bestimmten Studien, bestimmte Populationen natürlich empfehlenswert sind und dass solche Studien durchgeführt werden sollen, dass aber ansonsten Testungen abhängig von der Symptomatik der Kinder durchgeführt werden sollten. Und da muss man kurz ausholen. Ich habe unterstrichen, Kinder werden seltener haben seltener Covid-19-Infektionen. Und wenn sie die Infektion haben, sind sie auch weniger schwer. Aber es ist kein banaler Schnupfen. Deswegen wird die Empfehlung sein, dass Kinder, die Fieber haben, länger als 2 Tage, die mehr als einen einfachen Schnupfen haben, dass die auf jeden Fall getestet werden. Aber Kinder, die nur eine einfache verstopfte Nase haben oder eine laufende Nase mit oder ohne Fieber, mit oder ohne Husten, aber ohne Fieber, insbesondere auch nur kurz, dass die nicht automatisch getestet werden.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie gegen Tests, also so durch die ganze Bevölkerung durch, weil das überhaupt nicht leistbar wäre, sondern tatsächlich ist auch die Vorschrift jetzt oder die Regelung, die getroffen wird, Testung bei Verdacht weiterhin. Ich habe hier noch, Herr Seidler spricht ja ein wichtiges Thema an, Tests. Ich habe die Meldung aus den vergangenen Tagen, gerade die letzten Tagen. Brandenburg möchte Lehrer und Erzieher, Lehrerinnen und Erzieherinnen testen, 6-mal innerhalb von 3 Monaten. Bei Kindern möchten sie Stichproben durchführen. Hamburg hat jetzt kostenlose Tests für Lehrer in Aussicht gestellt und Lehrerinnen. Herr Treptow, wie stehen Sie dazu?
Ja, ich kann es für Berlin sagen. Also Berlin hat ja den Lehrkräften freigestellt, an den Test regelmäßig teilnehmen zu können. Da werden Testpunkte eingerichtet nach Aussagen der Senatoren. Das halte ich für gut, dass also Lehrende, die sich unsicher fühlen hinsichtlich ihres eigenen Statuses, dass sie dann entsprechend einen Test machen können. Das halte ich für ganz wichtig. Und dann hat Berlin ja auch Studien in Auftrag gegeben, dass sozusagen punktuell an bestimmten Schulen regelmäßig praktisch die gleiche Unterrichtsgruppe getestet wird, um praktisch die Basis für weitere wissenschaftliche Studien zu erhöhen. Das wird auch geschehen. Worauf ich immer hoffe, ganz persönlich, aber das ist ja auch eine Hoffnung wieder, ist, dass es irgendwann einen Schnelltest gibt, den man morgens sozusagen im Prinzip für sich selbst machen kann. Und darauf setze ich auch, dass das dann irgendwann von den klugen Köpfen auf dieser Welt entsprechend erfunden wird und dass wir dann sozusagen ein bisschen besser mit dieser wahrscheinlich noch lange anhaltenden Situation um Covid-19 umgehen können.
Na, das ist ja eine Hoffnung, die wir hier wahrscheinlich alle unterstreichen. Herr Seidler, danke schön für den Aspekt der Testung, den Sie hier reingebracht haben. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Darf ich noch was dazu sagen? Das Deutsche Rote Kreuz hat einen Pooling-Test entwickelt, der die gleiche Sensitivität und Spezifität wie ein Einzeltest hat und den auch zertifiziert von der Uni Frankfurt.
Dann würde ich jetzt Frau Kregelow-Mann kurz bitten, da noch drauf einzugehen. Herr Seidler, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen. Frau Kregelow-Mann, dieser Pooling-Test, was sagt uns der?
Also da kann ich jetzt kann ich keine spezifischen Kommentare dazu abgeben. Den kenne ich jetzt aktuell nicht und insofern kann ich da nichts dazu sagen.
Also nehmen wir den auf unsere To-Do-Liste, uns darüber zu informieren und darüber zu informieren hier im Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch sind wir heute mit den Schulen beschäftigt, dem Schulbeginn in Zeiten von Corona. Wie soll das eigentlich gehen? Wir hatten eben im Gespräch mit Frau Kregelow-Mann, Professorin für Kinderheilkunde, und Ralf Treptow, dem Leiter des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums hier in Berlin, einen Punkt angesprochen, als es um die Testungen ging. Frau Kregelow-Mann, Sie sagten, Schülerinnen und Schüler sollen getestet werden, wenn sie Anzeichen tatsächlich zeigen. Da habe ich so gedacht, was passiert eigentlich, wenn ein Kind mit einem Schnupfen in die Schule kommt? Wer wird dieses Kind oder wird dieses Kind eventuell nach Hause geschickt? Herr Treptow, wie würden Ihre Lehrkräfte, wie würden Sie reagieren?
Ja, wir haben da ganz klare Anweisungen der Senatsverwaltung und die heißen, es müssen mehrere Symptome vorliegen. Wir sollen auch die Eltern natürlich darauf hinweisen, dass sie, wenn mehrere Symptome vorliegen, die Kinder bitte zu Hause bleiben sollen. Und wenn jetzt ein Kind mit Schnupfen nur zur Schule kommen würde, dann ist das ein singuläres Symptom. wenn dieses Kind davon berichtet, dass es gegebenenfalls Kontakt mit einer infizierten Person hätte, dann würde es natürlich sofort nach Hause geschickt werden. Das würde die Schule dann übernehmen und die Eltern bitten, dieses Kind sofort testen zu lassen.
Frau Kriegelmann, wie ist Ihre Reaktion?
Das kann ich nur sehr unterstreichen, was Sie sagen, Herr Treptow. Das ist genau, was Sie auch die Medizin empfiehlt. Also ein Kind, das Fieber hat, das im reduzierten Allgemeinzustand ist, Bauchschmerzen hat, Husten hat, da muss der Lehrer die Eltern oder die Sorgeberechtigten bitten, dass es abgeholt wird und dass es dem Arzt vorgestellt wird. Aber ein Kind, das einen einfachen Schnupfen hat, kein Fieber hat, dem es gut geht, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, insbesondere wenn in der Umgebung, so wie Sie auch gesagt haben, keine Covid-Infektion aufgetreten ist, genau, dass es sich um eine Covid-19-Infektion halt extrem niedrig. Und deswegen ist die Empfehlung der Medizin, dass dieses Kind nicht getestet werden muss, und damit ist auch ein Ausschluss vom Unterricht nicht gerechtfertigt.
Wir haben am Telefon Klaus Fischer. Schönen guten Tag, Herr Fischer.
Ja, schönen guten Tag, hier ist Klaus Fischer. Ich bin ein ehemaliger Lehrer und habe während der Hochzeit der Flüchtlinge geholfen, ehrenamtlich Sprachunterricht zu machen. Die Diskussion, die im Augenblick läuft, laut Überschrift ist natürlich klar, es geht, wie wir das organisatorisch nach den Sommerferien laufen. Ein Aspekt nach meiner Meinung wird aber gar nicht angesprochen. Der Schulleiter und auch Sie haben immer von der digitalen Unterstützung geredet. Nach meiner Meinung ist die Diskussion relativ bildungsbürgerlastig. Ich habe Familien kennengelernt, die haben... Also erstmal, alle Flüchtlinge haben Handys. Nur mit Handys kann man nicht lernen. Man kann das, was die Lehrer einem schicken, nicht nutzen. Drucker gibt es sowieso fast nicht. Falls ein Rechner da ist, sind die Familien mit 3, 4, 5 Kindern. Keiner kann dort ernsthaft lernen. Der kleine Bruder will auch an die Tastatur, drückt 2 Tasten und das System ist gestorben. Ich weiß zwar nicht, was man machen soll, damit diese vor allen Dingen in der Mittelstufe Kinder verloren gehen.
Also
das Einzige, was ich nur sagen kann, heißt Schule öffnen. Ist es immer noch besser, mit vielen Vorsichtsmaßnahmen in die Schule zu gehen, als darauf zu bauen, dass die digitale Technik, ich kann es nicht beurteilen, wie groß der Prozentsatz ist, Kinder hinten runterfallen lässt, weil man meint, die digitale Kommunikation macht das.
Herr Fischer,
das war mein Beitrag, der ist nicht angesprochen worden bisher.
Sie
vielleicht passt er auch nicht zum Thema. Aber
der passt so, aber wie die Faust aufs Auge, Herr Fischer. Und ich stimme Ihnen völlig zu. Schule öffnen ist letztlich die wichtigste und die sinnvollste Maßnahme. Und wir müssen parallel dazu die Vorkehrungen treffen, dass das, was Sie angesprochen haben, nämlich dass benachteiligte Kinder in schwierigen sozialen Verhältnissen, dass die auch am digitalen Lernen teilnehmen können. Ich habe das ja in der ersten Stunde geschildert. Ich bin der festen Auffassung, in 10 Jahren wird das in Deutschland, also es muss spätestens 10 Jahre, möglichst so früh wie möglich muss es möglich sein, dass ein Kind, das zum Beispiel wegen eines Schnupfens oder wegen einer Erkältung oder wegen eines Fußbruches zu Hause bleiben muss, am Unterrichtsgeschehen teilnehmen kann. Tablets wären eine gute Alternative, mit Tablets, wo man die Oberfläche auch beschreiben kann, kann man Arbeitsblätter ausfüllen und so weiter. Und wir müssen als Gesellschaft dafür Sorge tragen, dass uns das, was wir sozusagen im Frühjahr 2020 erlebt haben, nicht noch mal passieren kann.
Aber Herr Fischer spricht ja vor allem auch die Schichten an, die eben genau an solche Geräte von zu Hause her nicht
ankämen. Ja, dann muss eben die Gesellschaft dafür sorgen, dass das der Fall ist. Also bei mir in der Schule habe ich das auch getan. Das Land Berlin hat derzeit schon 9000 Geräte dafür ausgeliefert. Der Digitalpakt der Bundesregierung steht zur Verfügung. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir aus dieser Ungleichverteilung und aus diesen ungleichen Voraussetzungen so schnell als möglich herauskommen.
Herr Fischer?
Ja, ich hatte nur noch eine Frage. In Hessen gab es früher, ich komme ja aus Hessen, Unterrichtsgeldfreiheit, wenigstens in der Mittelstufe. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Man müsste für alle die Leute, die es bedürfen, dafür sorgen, dass sie sowas haben, aber das reicht nicht. Man muss auch dann, wenn das nicht funktioniert, irgendwelche Möglichkeiten schaffen. Denn ich habe ja nur gesagt, meine Erfahrung mit den kleinen Geschwistern oder sowas, es wollte jemand machen und dann tat es das Gerät, beim nächsten Woche tat es nicht mehr. Keiner wusste, was man machen sollte, ich auch nicht.
Und Sie haben vor allem darauf hingewiesen, dass die soziale Schere, die Bildungsschere diese Zustände immer weiter aufgeht.
Richtig.
Herr Fischer, Dankeschön. Dankeschön
für auf die prekären Situationen von den, wie soll ich sagen, denen, die hier geboren, also Einheimischen zu. Aber es ist auf alle Fälle ohne Hardware und funktionierende Hardware ist das mit dem digitalen Lernen in Schule mindestens für einen Teil nicht sehr hilfreich.
Herr Fischer hat, danke schön, Herr Fischer, für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Herr Fischer hat angesprochen, das Geld, Lehrmittelfreiheit. Können Sie da noch etwas zu sagen?
Ja, das ist natürlich auch in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. Ich kann da nur für Berlin sprechen. Ich möchte mal eher etwas ansprechen, das ich schon erwähnt habe, nämlich den Digitalpakt der Bundesregierung. Mit dem Digitalpakt der Bundesregierung sollen ja praktisch die digitalen Voraussetzungen für das digitale Lernen verbessert werden. Ich hoffe, dass diese Milliarden so schnell als möglich umgesetzt werden. Das zögert sich ja auch so ein bisschen schon hin. Und dazu wäre es ganz stark notwendig, endlich die Schulgebäude wirklich digital vorzubereiten. Die Bundesregierung zahlt nicht für den Anschluss der Schulgebäude an die schnellen Netze. Das müssen die Bundesländer selbst realisieren. Das muss auch so schnell wie möglich geschehen. Und da müsste man vielleicht überlegen, der Digitalpakt sieht ja vor, dass nur 25% für Hardware genutzt werden können, dass man, ob man nicht in dieser Situation diesen Prozentsatz erhöht. Das würde Herrn Fischers Forderung entsprechen, damit man mehr digitale Endgeräte für die Kinder besorgen kann, wo es die Familien eben selbst nicht können.
Wir haben am Telefon Daniela Göris. Schönen guten Tag, Frau Göris.
Göris, hallo.
Entschuldigung.
G-R-I-G-N-Tool, aber ist nicht so einfach.
Göris.
Also ich bin Tanzpädagogin hier in Thüringen und unterrichte vorwiegend Kinder, aber auch Erwachsene bis zu 80 Jahren. Und Kinder ab 3 Jahren und nehme das natürlich aus einer etwas anderen Perspektive wahr, was Schule, Unterricht und Schulöffnung bedeutet. Ja, und unter anderem habe ich jetzt aber auch in der letzten Zeit immer auch die Kinder gefragt, die zur Schule gehen, welche Fächer denn unterrichtet werden. Und mir ist aufgefallen, dass dann doch viele Fächer nicht mehr unterrichtet werden. Das, große Überraschung, das sind musische Fächer, also Kunst, Musik, die dann nicht in einer Theorieform unterrichtet werden, sondern es wird behauptet, das ist Praxis, da kommt euch zu nahe, Singen ist verboten. Mhm. Schulgarten bis hin zu Chemie und Geografie. Und das macht mir tatsächlich auch Sorgen. Also zum einen in der Entwicklung, in der gesellschaftlichen Entwicklung für diese Kinder und auch in der Wahrnehmung, weil diese Kinder schlussfolgern natürlich zum Teil daraus, das ist nicht wichtig. Und meine Frage in die Runde wäre jetzt natürlich jetzt auch perspektivisch. Es wird ja auch mal gemutmaßt, so was machen wir jetzt, wenn jetzt eine Welle kommt, teilen wir wieder auf, machen wir halbe Gruppen oder halbe Klassen. Also ich weiß, woher das natürlich ja auch kommt in Thüringen. Es gibt Lehrermangel, es sind nicht alle Lehrer im Schuldienst, manche betreuen auch immer noch den Fernunterricht. Mhm. Ja, also das ist natürlich, da spielen Aspekte mit rein, die hier aber eine gravierende Auswirkung haben für eine Gesellschaft, wie sie funktioniert. Und Kunst und Kultur ist jetzt ohnehin auch schon gebeutelt. Und für mich als Tanzpädagogin ist es halt auch nochmal, wir sind natürlich auch betroffen. Wir können jetzt auch nicht remote, ich habe das gemacht über Zoom-Unterricht. Die Kinder waren sehr dankbar, sofern sie natürlich die Zugänge hatten über Geräte und auch Internetzugang.
Ja. Frau Görich, lassen Sie uns am Ende der Sendung tatsächlich auch noch darauf eingehen, was Sie anmerken. Also das Plädoyer für eben genau die Fächer, die ganz oft hinten runterfallen. Herr Treptow, haben Sie die Sorge nicht auch, dass die
natürlich,
hinten
runterfallen? Natürlich, das fällt mir sofort in den Schoß und Sie haben völlig recht, Frau Görig, dass in der Phase der schrittweisen Schulöffnung in der Tat diese Fächer im Prinzip nicht im Mittelpunkt stand. Und Sie haben auch darauf hingewiesen, das waren nicht nur die künstlerischen Fächer und Sport, sondern zum Teil auch die Naturwissenschaften, die nicht vollständig unterrichtet wurden. Man hat sich auf die Schwerpunktfächer in der schrittweisen Öffnung konzentriert. Davon wollen wir ja gerade weg. Wir wollen ja gerade wieder, dass der komplette Fächerkanon angeboten wird. Und das ist auch ganz wichtig, weil Schule ist ja auch ein sozialer Ort, in dem man gerade auch kulturelles Leben erlernt. Und wenn Sie zum Beispiel musische Aufführungen ansprechen, das liegt mir auch sehr am Herzen. Wir werden zum Beispiel unsere nächsten Theateraufführungen demzufolge als Hofprojekte machen, damit möglichst auch Zuschauer teilnehmen können. Und alles, was Sie ansprechen, ist ja letztlich ein Kennzeichen von Schule. Und deshalb ist ja Schule für das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen so wichtig.
Frau Kregelow-Mann, da spricht doch Frau Görich eben genau das an. Gibt es eigentlich Erkenntnisse über diese Fächer, die quasi so schnell hinten runterfallen, wie wichtig die sind in der Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen?
Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, insbesondere auch bei kleineren Kindern, die mehr implizit und wer weniger explizit lernen, dass die sozusagen in einem ganzheitlichen Kontext lernen und nicht in einem trainingsartigen Kontext. Und da sind solche musischen Fächer natürlich extrem wichtig. Und insofern kann ich das auch aus entwicklungsneurologischer Sicht nur unterstützen.
Frau Göhrig, Sie haben hier am Ende der Stunde auf jeden Fall der Stunden noch einen wichtigen Aspekt eingebracht. Wir haben auch noch, Dankeschön für Ihren Anruf, wir haben noch viele E-Mails, die jetzt auch vor allem in die Richtung gehen. Ich lese nur den ersten Absatz von Dana Ecksteins E-Mail vor. Wir selbst haben einen Sohn in der jetzt bald dritten Klasse und wir hoffen sehr, dass in einer Woche Mecklenburg-Vorpommern die Beschulung wieder startet. Also mit einem Hoffen auf wieder Schulbeginn wollen wir diese Sendung hier beenden, um Schule in Zeiten von Corona. Ingeborg Regelumann, Professorin für Kinderheilkunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme, Ralf Treptow, Schulleiter hier in Berlin. Auch herzlichen Dank für die rege Teilnahme am Telefon und per E-Mail hier. Ich bin Katrin Heisen, sage Tschüss.